Seite einen schönen guten Morgen. Ich denke, wir werden noch mal eben einen kleinen Moment still. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass wir dein Wort haben und dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst. Bitte nimm alles Störende weg. Hilf uns, offene Ohren und offene Herzen zu haben. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Ja, es wurde schon gesagt, Weihnachten ist vorbei. Normalerweise sind Weihnachten ja die Kirchen überfüllt. Ich konnte nicht beobachten, wie es in diesem Jahr war. Ich weiß aber, dass am ersten Werktag nach Weihnachten immer ein Riesenrun einsetzte, wo man all das zurückgab, was man nicht so gern hat. Die ganzen Geschenke, die überflüssig sind. Wahrscheinlich ist das auch in diesem Jahr anders. Ja, und ich möchte, dass wir uns heute mal mit einer Frage beschäftigen. Und zwar im Blick auf Weihnachten, wozu das alles? Wozu der ganze Aufwand? Und ich möchte euch mal mit einem Gedanken mitnehmen. Wir stellen uns einfach mal vor, dass ein Mensch aus Nepal, das ist ziemlich weit weg, zu uns kommt, er wird eingeladen und verbringt die Adventszeit und auch das Weihnachtsfest in einer deutschen Familie. Er erlebt mit, was alles so vor Weihnachten geschieht. Er wird in einen Gottesdienst mitgenommen und dann kommt der Tag, wo er wieder nach Hause fährt. Und ich habe mich mal gefragt, was wird so ein Mensch wohl sagen, wenn er zu Hause ankommt? Wenn man so eine lange Reise gemacht hat, dann hat man ja was zu erzählen. Wird er sagen, ich war in der Geschenkezeit in Deutschland? Das Ganze soll auf einen Brauch zurückgehen, der irgendwie in der Religion begründet wird. Es wird die Wiederkunft eines Kindes erwartet. Und wir waren auch in einem Haus mit einem hohen Turm. Da gab es ein Theaterstück und eine Rede. Könnte es sein, dass er diesen Eindruck mitnimmt? Jetzt können wir natürlich sagen, okay, du hast nicht aufgepasst. Er hat nicht alles mitbekommen. Und in der Tat, in vielen Kirchen und Gemeinden hat man sich ja viel Mühe gegeben, um den Menschen wenigstens ein Stück der wichtigsten Geschichte der Welt, nämlich der Weihnachtsgeschichte, ich nenne das mal so, mit auf den Weg zu geben. Und ganz ehrlich, es ist auch nicht schwer, aus dem Matthäusevangelium, aus dem Lukasevangelium, aus diesen Schilderungen, die da aufgeführt sind, eine wirklich interessante Predigt zu machen. Da muss man nicht mal unbedingt Christ sein. Man kann, wenn man das geschickt anstellt, tatsächlich die Herzen irgendwie berühren. Die Zutaten sind doch ganz einfach. Da ist ein Stall, da ist ein Paar, welches eine Herberge sucht. Da sind die Tiere im Stall, da kommen die Hirten, da wird von einem Engel geredet und schließlich auch noch von Weisen, die mit Geschenken kommen. Das ist doch Stoff für eine interessante Geschichte. Das ist Stoff für eine Geschichte, mit der man Menschen irgendwie berühren kann. Weihnachten ist vorbei, okay. Aber ich möchte heute einfach mal Folgendes machen. Ich möchte einfach mal die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt präsentieren. Ihr seht sie wahrscheinlich schon auf der Leinwand. Und gleich sagt ihr, okay, den zweiten Vers, den haben wir letzten Sonntag ja auch gehört oder am Donnerstag, ne? Das kennen wir alles, okay. Aber lasst uns das noch einmal ganz bewusst lesen. Da steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist erstmal eine Feststellung. Und dann kommt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre mir ganz gerne mal Reden an, und zwar im Bundestag. Da ist ja immer die Zeit begrenzt. Ne? Und das kann man ja im Internet schön mitverfolgen. Und ich freue mich immer, wenn ich dann so jemanden sehe unter den Abgeordneten, der es schafft, mit recht wenigen Worten viel zu sagen. Manche können ja wirklich geschliffen sprechen, da sitzt jedes Wort. Irgendeinem Sonntag hatte ich auf Bibel-TV eine Kurzandacht gehört von einem recht angesehenen Kirchenvertreter Und ich musste sagen, also was der Mann in 2 Minuten gesagt hat, jedes Wort war wohl überlegt. Er konnte mit wenigen Worten viel ausdrücken. Aber getoppt wird das alles durch diese 2 Verse, die wir da vorne auf der Leinwand sehen. Der Johannes hat es wirklich geschafft, die Weihnachtsgeschichte mit 2 Sätzen zu schreiben. Da steckt alles drin. Und wenn wir das erste ansehen, ich glaube, ich habe schon mal hier darüber gesprochen, es ist eine tragische Geschichte, was uns da im ersten Vers begegnet. Ich muss dazu sagen, der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, hat in den Versen davor erklärt, wer dieser Er ist. Und zwar, er hat davon gesprochen, dass Jesus derjenige ist, durch den alles, was wir sehen und nicht sehen, geschaffen wurde. Er ist der, das sagt die Bibel, der bei der Schöpfung im Anfang dabei war. Und dieser Jesus kommt auf diese Erde, weil er uns Menschen liebt und weil er unbedingt einen Weg gesucht hat, uns Menschen zu erreichen. Und er kommt in sein Land, nämlich das ist Israel. Das Land, welches doch wusste, dass der Erlöser kommt. Wir erinnern uns vielleicht daran, das haben wir hier auch gehört, dass die Weisen aus dem Morgenland zum König gingen und fragten, wo wird der neue König geboren? Und der wusste natürlich nicht, wo das sein könnte und fragte dann die Schriftgelehrten, die Theologen, sag ich mal, und die haben gesagt, ganz einfach, schon im Alten Testament steht, dass der Retter in Bethlehem geboren wird. Und es geht sogar noch weiter. Wenn man sich mit Daniel beschäftigt, dann kann man sogar ungefähr die Zeit festlegen, wo vorausgesagt wurde, dass Jesus geboren wird. Es war also eine heiße Zeit. Und in diese heiße Zeit kommt Jesus und ich sagte schon, es ist eine Tragik, er wird nicht aufgenommen. Das ist hier sogar noch sehr zurückhaltend geschrieben. Sie nahmen ihn nicht auf. In Wirklichkeit müsste da stehen, sie lehnten ihn ab. Ja, so war es. Und ich bleibe mal bei dem Begriff aufnehmen. Ich glaube, dass dieses Aufnehmen sogar eine zweifache Bedeutung hat. Einmal die Bedeutung damals in Bethlehem. Es ging um die Frage, ob dieser Jesus, der geboren werden soll, in einem Haus aufgenommen wird. Das war die eine Seite. Aber Aufnehmen hat bis heute für dich, für mich, für jeden Menschen auf dieser Erde eine Bedeutung. Es geht um die Frage, was machst du, was mache ich mit Jesus? Nehme ich ihn auf? Ist er mir egal? Oder hat er nur den Platz im Stall? Das ist die Frage, die bis heute von entscheidender Bedeutung ist. Tragisch ist aber auch, dass viele Menschen nicht erkennen, welche Relevanz diese Frage hat. Und ich habe gedacht, wir wissen das ja aus unserem Leben, jede Entscheidung, die wir treffen, hat irgendwie eine Auswirkung. Die Auswirkung kann positiv sein, sie kann negativ sein. Jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Es kann sogar so weit gehen, dass eine Entscheidung über Leben und Tod entscheidet. Das wissen wir. Und ich habe mich gefragt, hat dieses Nichtaufnehmen damals in Bethlehem eine Folge gehabt? Was meint ihr? Hatte das eine feststellbare Folge für die Menschen der damaligen Zeit? Ja, ich war erschüttert, als ich den Zusammenhang erkannte. Damals ging es darum, Jesus, den neugeborenen König, aufzunehmen. Er wurde von den Menschen in Bethlehem abgewiesen. Sie haben den, der sie retten konnte, der als Kind zu ihnen kam, nicht aufgenommen. Und den Preis, den sie dafür bezahlten, lesen wir auch in der Bibel. Herodes hat die Kinder aus Bethlehem, die bis zu 2 Jahre alt waren und auch aus der Umgebung ermordet. Sie haben Jesus nicht aufgenommen und den Preis, den sie dafür bezahlten, war der Verlust ihrer neugeborenen Kinder. Jetzt kann man sagen, das ist ja schrecklich. Natürlich ist das schrecklich. Das ist etwas, was damals üblich war. Die Konkurrenz wurde ausgeschaltet. Heute sehen wir was Ähnliches. Man macht das heute nicht mit dem Schwert. Heute werden unbequeme Menschen von Herrschern auf andere Art und Weise kaltgestellt. Aber damals war das so. Das ist schrecklich und wir können es nicht ändern. Und jetzt könnten wir vielleicht sagen, okay, kann man so einen Zusammenhang überhaupt herstellen? Ich lasse das mal im Raum stehen. Als ich mich vorbereitet hatte, musste ich an eine Begebenheit aus meiner Kindheit denken. Es gibt ja so Ereignisse, die man ganz lange speichert. Was ist geschehen? In den 60er Jahren kaufte mein Vater sich ein Tonbandgerät. Ich glaube, die jungen Leute wissen heute gar nicht mehr, was das ist. Ne? Mit einem Tonband, wie der Name schon sagt, konnte man Gespräche, Musik und so weiter aufnehmen. Und das Gerät war so teuer, dass mein Vater dafür einen Monatslohn auf den Tisch legte. Und das Gerät war so schwer, dass ich als 12-Jähriger das kaum tragen konnte. Ich denke mal so 15, 20 Kilo. Natürlich konnte ich es tragen, aber mit Technik muss man ja vorsichtig umgehen. So, und was ist dann geschehen? Mein Vater hat überlegt, was kann ich mit dem Tonband Gutes tun? Und dann kam in den 60er Jahren ein Heilungsprediger, der hieß Osborn, der kam aus Amerika und der machte eine Deutschlandtournee. Und damals war es so, man hatte keinen Fernseher, man hatte in der Regel keine andere Ablenkung. Das war ein Ereignis. Da kommt jemand aus Amerika in seinen Veranstaltungen, geschehen sogar Wunder. Meine Mutter wurde in einer solchen Veranstaltung geheilt, die hat das erlebt. Und da fuhr man hin. Da waren die Frommen versammelt und auch die, die noch nicht dazu gehörten. Jetzt sollte dieser große Prediger in Hannover predigen und der hat kurzfristig abgesagt. Und dann war unter den Besuchern ein Holländer, der in Österreich sesshaft geworden ist. Der hieß Jakob de Wilde. Und der war seit dem Kriegsende Zeltmissionar im katholischen Österreich. Und der war unter den Besuchern und der wurde gefragt, ob er wohl einspringen könnte. Und das hat er gemacht. Und ich muss euch das auch mal eben zeigen, den Text, den er dann vorgelesen hat. Er hat einen Text aus dem Alten Testament genommen und ich habe eigentlich im Nachhinein diesen Mann bewundert. Man muss sich das mal vorstellen, da sind Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus erfahren sollen und der geht bei und nimmt diesen Text. Okay, gucken wir uns den mal gemeinsam an. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle gesetzlos Handelnden wie Stoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Das steht im letzten Buch des Alten Testamentes, geschrieben ungefähr 400 Jahre bevor Christus kam. Das heißt, der Text ist heute 2400 Jahre alt. Er beginnt mit einer Ermutigung und er hat auch eine harte Botschaft. Er zeigt einen Gerichtstag auf und wenn man das genau anguckt, dann sieht man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und diese beiden Möglichkeiten können gegensätzlicher gar nicht sein. Auf der einen Seite ist da von Verbrennen die Rede, das ist eine Umschreibung für die ewige Qual in der Hölle, darüber mag man ja heute nicht mehr reden. Und die andere Seite ist eine Freude, die man sich nicht vorstellen kann. Und ich gebe zu, das ist irgendwie ungewöhnlich für uns. Vielleicht ist das gerade etwas, was in Deutschland als ungewöhnlich erscheint. Da wagt es die Bibel doch tatsächlich, nur zwei Alternativen aufzuzeigen. Eigentlich sind das keine Alternativen, es ist eigentlich nur eine Alternative, aber es sind nur zwei Möglichkeiten. Anders gesagt, es geht um gerettet oder verloren, um ewig bei Gott zu sein oder beim Teufel zu sein, im Himmel zu sein oder in der Hölle zu sein. Darum geht es und das wird hier aufgezeigt. Und wir hätten es so gerne, dass es noch einen dritten Weg gibt. Das kann doch nicht sein. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, wo man sich neutral verhalten kann. Aber hier können wir gucken, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite, wir finden keinen dritten Weg. Es gibt nur das, was hier aufgezeigt wird. Man könnte auch sagen, schwarz oder weiß. Ich möchte das untermauern mit einem ganz kurzen Vers, ein Wort, was Jesus selbst gesagt hat. Er hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Mit anderen Worten, auch Jesus bestätigt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und weil Jesus wusste, wie die schlechte Möglichkeit aussieht, deshalb ist er auf diese Welt gekommen und deshalb war er bereit, am Kreuz letztendlich für jeden Menschen auf dieser Welt zu sterben. Und das ist die gute Nachricht. Wir denken immer, wir dürfen die andere Seite nicht erwähnen. Wir haben es ja mit einer frohmachenden Botschaft zu tun und da könnte das doch ganz schnell die Stimmung nach unten ziehen. Aber ich glaube, wir sind der Wahrheit verpflichtet. Übrigens, jetzt könnte man nochmal sagen, ich komme nochmal zurück auf die Folgen. Wir haben ja eben gesagt, den Menschen in Bethlehem kostete das die kleinen Kinder. Jetzt könnte man sagen, das ist doch hart. Die hatten, muss man sich mal vorstellen, die hatten doch keine Riesenhäuser, denke ich mal. Die hatten gerade Platz für sich selber. Jetzt kommen da zwei wildfremde Menschen und suchen für die Nacht ein Quartier und für die Entbindung. Und dann kann ich mir vorstellen, das ist ja nur eine Entscheidung von vielleicht 30 Sekunden und dann ist das, wir haben keinen Platz, irgendwie nachvollziehbar, oder? Man kann es nachvollziehen, aber die Geschichte geht weiter. Es blieb ja nicht dabei, dass die Eltern nur diesen Stall aufsuchten. Die Menschen in Bethlehem hatten noch eine Chance. Da kamen die Hirten. Die haben auf dem Feld etwas erlebt, was damals kein anderer erlebt hat. Die hatten eine Begegnung mit Engeln. Und ich denke, wenn wir so eine Begegnung gehabt hätten, wir könnten auch nicht schweigen. Und die haben das ruchbar gemacht, so ein altes Wort. Das war bekannt in Bethlehem. Das war die zweite Chance. Und dann kamen da noch die Weisen. Ich weiß nicht, nach wie vielen Tagen oder Wochen vielleicht, wir wissen es nicht. Dann kamen da noch Leute aus einem fernen Land. Und auch das hat sich doch rumgesprochen. Und das war nochmal eine Chance. Aber die Menschen damals, die haben das nicht genutzt. Nochmal, sie wussten im Grunde genommen Bescheid. Sie wussten, dass Jesus in Bethlehem aufstehen wird. Da stand zwar nicht direkt, dass er dort geboren wird, aber sie wussten, da ist etwas im Raum, was eine Bedeutung haben muss für mich. Und sie sind nicht darauf eingegangen. Gehen wir nochmal, wir sind ja immer noch bei der Frage, welche Folgen haben denn so Entscheidungen? Gehen wir nochmal ein Stück weiter. Ich denke an die Szene, wo Jesus in Jerusalem einzieht, kurz bevor er verurteilt wurde. Die Menschen waren begeistert. Jesus ritt auf einem Esel. Sie haben sogar Zweige von den Palmen abgerissen, auf den Boden gelegt. Sie haben ihre Kleider draufgelegt. Sie haben gerufen, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Also es war super irgendwie. Ne? Und was geschieht auf diesem Zug? Ich habe das zum ersten Mal als Kind in einer Kinderbibel gelesen. Und das hat mich irgendwie betroffen gemacht. Der Zug hält an. Warum? Weil Jesus weint. Und das ist doch irgendwie unmöglich. Muss man sich mal vorstellen, da kommt einer, der wird umjubelt, alle preisen ihn und der hält an, weil er weint. Er weinte nicht darüber, weil er wusste, was ihn erwartet. Er weinte nicht über das Leid, welches ihm bevorsteht. Er weinte nicht über den schweren Gang, den er zu gehen hatte. Er weinte über die Stadt Jerusalem. Er weinte über die Menschen, die dort leben. Und er weinte letztlich über dich und über mich, weil Jesus genau wusste, welche Konsequenz es hat, wenn man ihn annimmt oder ablehnt. Und das gilt bis heute. Gehen wir noch mal ein paar Tage weiter. Jesus wurde verurteilt. Er bekam sein Kreuz auf den Rücken gelegt. Und jetzt musste er unter dem Gespött der Menschen diesen schweren Weg zur Kreuzigungsstätte gehen. Da standen welche, die, wie ich schon sagte, die gespottet haben. Manche waren betroffen. Und dann waren welche, die haben durchgeblickt. Da steht, da standen Frauen, die haben geweint. Und was macht Jesus? Er sagt, weint nicht über mich, weint über euch und über eure Kinder. Und das hatte auch wieder einen Grund. Der eine Grund lag nur ein paar Jahre in der Zukunft und der andere Grund betraf die Ewigkeit. Was ist geschehen? Jerusalem oder das Volk Israel, können wir sagen, die Menschen der damaligen Zeit haben Jesus nicht nur nicht aufgenommen, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn sogar ermorden lassen. Und der Preis, den sie dafür bezahlten, war grausam. Wir wissen aus der Geschichte, dass im Jahr 70 die Römer Jerusalem belagerten. Die Juden hatten einen Aufstand gemacht und die wollten endlich frei sein, kann man irgendwie verstehen. Und dann haben sie 4 Jahre lang Krieg geführt gegen das Volk Israel. Und eine der letzten Bastionen war die Stadt Jerusalem. 4 Wochen Belagerung und dann war die Stadt eingenommen. Und man sagt, dass dort Millionen waren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die sind ja alle nach Jerusalem geflohen. Ne? Das war so der letzte Zufluchtsort. Mit Ausnahme der Menschen, die auf das gehört haben, was Jesus sagte. Der hat nämlich gesagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem mit einem Heer belagert ist, dann zieht Leine, dann haut ab, flieht auf die Berge, geht nicht mal mehr in die Stadt zurück. Ja? Nutzt eure Chance. Und das haben die Christen gemacht. Und dann haben die Römer die Stadt erobert und ein fürchterliches Massaker angerichtet. Es gab unzählige Tote. Die Stadt wurde verbrannt und die Leute, die überlebt haben, wurden in die ganze Welt zerstreut. Das war, kann man aus der Bibel sehen, eine direkte Folge zum Zeitpunkt des Lebens der damaligen Menschen. Sie haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Aber ich sagte schon, Jesus hat weiter in die Zukunft geblickt. Er hat jeden einzelnen Menschen gesehen. Und es geht nicht nur um die paar Jahre hier auf der Erde, es geht um Zeit und Ewigkeit. Es geht um die Frage, wo werde ich und wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Darum geht es. Damals in Bethlehem haben die Menschen gesagt, wir haben keinen Platz. Die Menschen haben sich nicht verändert. Wir kennen das. Heute spricht man das so aus. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist nichts für mich. Oder statt, nimm den Stall, ich habe meinen Glauben. Schön, hat eine Kollegin mal zu mir gesagt, für dich, aber für mich ist das nichts. Das ist das, was heute auf die Frage, was machst du mit Jesus, geantwortet wird. Viele Menschen machen sich darüber keinen Kopf. Ich glaube, viele verstehen auch gar nicht, welche Relevanz diese Frage für das Leben hat. Und nochmal, es geht nicht nur um die paar Jahre hier auf der Erde, es geht um Zeit und Ewigkeit. Und als ich darüber so nachdachte, war ich tief beschämt. Und zwar deswegen, weil wir Christen uns schwer tun, damit, dass wir die Konsequenz aufzeigen. Ich verstehe das, wenn wir das nicht zu Weihnachten machen. Irgendwie würde das die Stimmung in den Keller ziehen. Das wollen wir nicht. Aber trotzdem, zur Wahrheit gehört die ganze Wahrheit. Und ich denke, es ist lieblos, wenn wir das verschweigen, worauf es ankommt. Und die gute Botschaft ist ja die, dass Jesus uns gerade vor dem Schrecken gerettet hat, dass es eine Hoffnung gibt. Aber damit Menschen diese Hoffnung auch richtig einordnen, richtig verstehen, ist es wichtig, dass sie erkennen, wovon Jesus uns gerettet hat. Das ist so wichtig. Aber wir Christen haben irgendwie Bedenken, das auszusprechen. Und ich habe mich gefragt, woran mag das liegen? Vielleicht daran, dass wir verwöhnt sind durch die Gnade Gottes? Vielleicht liegt es daran, dass wir ja immer wieder erlebt haben, gehört haben, Gott fängt immer wieder mit dir an. Ja, es stimmt. Es hat mal jemand gesagt, solange dein Herz schlägt, hast du noch eine Chance. Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist bereit, uns immer wieder anzunehmen, trotz aller Patscher, die uns passieren. Aber trotzdem, wir neigen dazu, die Wahrheit nur unvollständig wiederzugeben. Und ein weiterer Grund, so sehe ich das, ist die Angstkeule. Wisst ihr, was ich darunter verstehe? Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Wenn wir jemanden sagen, du, hör mal, es geht um mehr als nur um die kurze Zeit hier auf der Erde. Es geht um die Frage, wo du in der Ewigkeit bist. Und die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Hölle ist genauso eine Realität wie der Himmel. Und es geht um diese Frage, wo ich einmal sein werde. Und dann wird die Angstkeule rausgeholt. Ich habe es neulich noch erlebt. Da sagte mir einer, er hat das ein bisschen freundlich ausgedrückt, er hat gesagt, die katholische Kirche macht das schon 1000 Jahre. Ich habe verstanden, was er sagen wollte. Uns wirft man vor, ihr benutzt die Angstkeule. Aber jetzt mal ehrlich, wer arbeitet mit Angst? Können wir das deutlicher sehen als in der jetzigen Zeit? Wir sitzen alle mit einem Lappen vorm Gesicht hier im Raum. Wir halten Abstand. Wir wagen es kaum noch, uns die Hand zu geben. Wir nehmen uns nicht in den Arm. Wir verzichten darauf, dass Menschen sich besuchen. Woher kommt das alles? Wie kann man das durchsetzen? Doch ganz einfach. Doch das geht doch nur mit dem Mittel der Angst. Und ich habe gesagt, die Angstkeule in Bezug auf Christen ist von gestern. Wir sehen heute ganz deutlich, wer mit der Angst arbeitet und man hat Erfolg damit. Oder ehrlich, würden wir das alles auf uns nehmen, wenn die Angst nicht da wäre? Wenn nicht die Angst da wäre vor so einem Virus? Mit Angst arbeiten die anderen. Gut, jetzt kommen wir mal zurück auf den Text. Ich schalte noch einmal zurück. Und ich sagte schon, da stecken zwei Wege drin. Es ist eine Botschaft auch der Hoffnung. Da wird auf der einen Seite den Gläubigen der damaligen Zeit Mut gemacht. Da wird gesagt, Leute, ihr seid in einer Situation, die mag nicht gut sein, aber guckt mal nach vorne. Es gibt eine Zukunft. Und es ist nicht egal, wie ihr hier auf dieser Erde lebt. Das ist die eine Botschaft. Und dann steht da etwas von einem brennenden Ofen. Ich sagte schon, schlimmer kann das ja gar nicht sein. Und ein anderes Bild von einer Freude, die man nicht beschreiben kann. Und da habe ich mich gefragt, irgendwie ist das doch komisch. Wenn ich Freude beschreiben will, dann nehme ich doch kein Bild von irgendwelchen Viechern, die aus dem Stall rauskommen. Aber ich glaube, dass alles, was in der Bibel steht, einen tiefen Sinn hat. Oder auch, das könnte man auch sagen, davon bin ich auch fest überzeugt, dass in der Zeichensprache gesprochen wird, mit der die Leute etwas anfangen können. Aber trotzdem, man hätte doch ein Bild nehmen können von Menschen, die sich freuen. Wo jeder das Bild sieht und sagt, okay, das verbinde ich mit Freude. Jetzt nimmt man eins von Kälbern, die aus dem Stall gelassen werden. Warum wohl? Ich habe eine Erklärung. Prüfe selbst, ob die richtig sein könnte. Ich habe gedacht, so ein Bild würde ich doch nur nehmen, wenn die Menschen, die ich anspreche, gar nicht mehr wissen, was Freude ist. Und um das mal ein wenig zu untermauern, ein wenig historischer Hintergrund. Die Juden, das Volk Israel, lebte unter der Herrschaft der Griechen. Nein, Entschuldigung, das war die Herrschaft der Meder-Perser. Sie hatten zwar eine gewisse Autonomie, aber wo es lang geht, das wurde in Babel gesagt oder in einer anderen Stadt. Das war zur Zeit des Propheten Malachi. Das Volk war ohne Freude. Sie mussten Dinge tun, die sie nicht freiwillig getan hätten. Vielleicht ging es ihnen ähnlich wie uns heute. Sie hatten keine Perspektive, sie wussten nicht, wann ändert sich unsere Situation. Sie wussten nicht, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Sie wussten nicht, was morgen ist. Und das muss so bedrückend gewesen sein, dass Gott hat das ja gesagt, dass Gott zu dem Bild greifen musste, denkt doch da mal dran, wie Kälber sich freuen, wenn sie nach dem Winter auf die Wiese kommen. Ich habe das mal gesehen, ich bin ja auf dem Bauernhof, ja groß geworden nicht, aber wir haben eine Zeit auf dem Bauernhof gelebt. Ich kann mich noch so schwach daran erinnern, was dann los war. Und das ist ja auch einladend, dass auf einmal alles grün, die Dunkelheit des Stalls ist vorbei. Logisch, dass die Viecher sich freuen und dass sie das ausdrücken, ja, auf eine Art und Weise, die ihnen eigen ist. Und jetzt geht Gott bei und sagt, so unmöglich, wie die Tiere sich freuen, wie die zeigen, dass sie sich freuen, so werdet ihr euch freuen an dem kommenden Tag. Eine wunderbare Aussicht. Und ich sage ganz einfach nur, die Bibel spricht ja hier in Bildern. Und Hier ist die Botschaft für die Gläubigen, ihr werdet euch freuen. Und ich habe mich gefragt, wie das gewirkt haben mag. Natürlich kann ich mir vorstellen, die Menschen hätten damals auch erwartet, dass der Prophet sagt, eure wirtschaftliche Situation wird sich bessern, eure Angst wird ein Ende haben, ihr werdet frei sein, ihr dürft tun, was ihr wollt, wonach ihr euch sehnt, ihr dürft wieder reisen und was weiß ich auch alles. Ich glaube, das haben viele erwartet, aber Gott hat das nicht gesagt. Das hat er nicht versprochen. Darauf scheint er irgendwie nicht eingegangen zu sein. Aber die Menschen brauchten doch auch für die Situation des Alltags eine Hoffnung. Ich muss noch etwas dazu sagen. Ich sagte ja, das war die Zeit, wo die Medo-Perser regierten. Es kam noch dicker, noch schlimmer. Ungefähr 120 Jahre später trat Alexander der Große auf. Und der hat auch wieder gewütet und hat das Land ausgesogen. Und dann kam, ich glaube, 63 war es vor Christus, kamen die Römer. Und die waren auch nicht zimperlich. Es gab also eigentlich keine lohnenswerte Zukunft auf der Erde. Aber Gott hat ihnen eine Hoffnung gezeigt, die damals 400 Jahre im Voraus lag oder 2400 Jahre, egal ob wir das jetzt auf Christus beziehen oder auf den Tag, wo das eintreten wird, was hier aufgezeigt ist. 2400 Jahre im Voraus. Was konnten die Menschen damit anfangen? Sie hatten einen Trost. Gott hat ja eigentlich gesagt, haltet durch. Und ich glaube, sie hatten zumindest die Möglichkeit, sich mal zurückzuerinnern. Was hat Gott nicht alles Gutes gerade im Volk Israel getan? Ich nenne nur mal so ein paar markante Dinge. Da war der Auszug aus dem Land Ägypten. Das war schon ein Wunder. Ohne Gott wäre das nie gegangen. Und dann waren die 40 Jahre in der Wüste. Muss man sich mal vorstellen, Wüste. Kaum was, kaum ein Strauch, da wächst nichts, Wasser ist knapp. Und Gott hat es geschafft, etwa 1 Million Menschen 40 Jahre in der Wüste zu bewahren und durchzutragen. Und wenn man sich daran erinnert, ich glaube, dann muss doch der Gedanke aufkommen, wir haben einen starken Gott. Der hat uns in der Vergangenheit durchgetragen und der wird mir auch die Kraft geben für die Dinge des Alltags, die auf mich zukommen. Und sie haben sich auch noch sehr gut daran erinnert, dass sie ungefähr vor 70 Jahre in der Verbannung. Man hat das Volk Israel ja den heutigen Iran, Irak verbannt. Und dann hatte Gott versprochen, ihr werdet nach 70 Jahren zurückkommen. Da hat Gott sich dran gehalten. Sie kamen ein zweites Mal in ihr Land zurück. Sie haben Wunder mit Gott erlebt. Und ich denke, der Rückblick auf das, was Gott getan hat und der Gedanke, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns Gutes verheißt, der gibt auch die Kraft, die Herausforderungen des Alltags anzunehmen. Das galt für die Zeit damals und ich denke, das gilt auch für uns. Normalerweise macht man so am Jahresende einen Rückblick. Ich möchte das nur ganz, ganz, ganz kurz machen und auch gar nicht so sehr auf die Gemeinde beziehen. Ich denke, das kommt noch. Aber wenn wir mal so persönlich mal so ganz einfach dieses Jahr 2020 rückblickend betrachten, da gab es vieles, woran wir nicht im Traum gedacht haben. Wer hätte gedacht, dass wir unsere Gottesdienste zum Beispiel einstellen? Wer hätte gedacht, dass wir beschränkt werden in unseren Freiheiten? Wer hätte gedacht, dass wir Angst haben oder die meisten Menschen Angst haben, nicht nur vor dem Virus, sondern vor der Zukunft? Eine Situation, jeder hat bestimmt schon nachgedacht über Dinge, über seine eigene Zukunft, das, was ich erwarten kann. Und das sieht ja auch oder sah ja auch nicht so rosig aus. Aber ich glaube, dass auch das, was Gott damals zu dem Volk Israel gesagt hat, dass es auch für uns gilt. Und ich sage es mal mit meinen Worten, schaut einfach nach vorne und schaut einmal zurück darauf, was Gott in deinem Leben, in meinem Leben getan hat. Wie er seine Hand liebevoll über uns gehalten hat. Natürlich ist nicht alles so gelaufen, wie wir das möchten. Als ich mich vorbereitet hatte, hatte ich einen verrückten Gedanken. Ich sage den mal hier. Wir treffen uns ja immer am Mittwoch zum Gebet. Und dann sammeln wir Gebetsanliegen. Und ich habe mich gefragt, Was würde wohl passieren, wenn zum Beispiel ein Christ aus Afghanistan, Nordkorea, aus dem Sudan, aus Saudi-Arabien in unsere Mitte gebeamt wird? Fantasie. Ne? Aber nehmen wir mal an, das wäre möglich, dass der auf einmal in unserer Mitte sitzt. Wir haben unsere Gebetsanliegen besprochen und der würde mit seinen Gebetsanliegen kommen. Oder diese drei Christen, nehmen wir mal, sind mehrere, die würden mit ihren Anliegen kommen. Wären wir nicht zutiefst beschämt? Wären wir nicht beschämt? Ich glaube, dass wir auf einem sehr hohen Niveau Gott um Dinge bitten. Natürlich dürfen wir ihn um alles bitten. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Aber die Vorstellungen, die wir darüber haben, was Gott tun sollte und tun müsste, die weichen, glaube ich, ganz, ganz stark von dem ab, was wirklich gut für uns ist, was Gott für uns möchte. Und wir sagen immer, Gott liebt uns und das glauben wir auch und wir lieben Gott. Wir haben doch ein Liebesverhältnis zu unserem Gott. Und wenn wir ein Liebesverhältnis zu unserem Gott haben und Gott verglichen wird mit einem liebevollen Vater, dann kann ich doch erwarten, dass er das Beste für mich hat. Und was gut ist für mich, das weiß ich oft nicht im Voraus. Es gab viele Dinge in meinem Leben, wo ich gesagt habe, man gut, dass das nicht eingetreten ist. Es gab Dinge, für die ich gebetet habe, wo ich sagen kann, man gut, dass sie nicht eingetreten sind. Gott hat einen guten Plan und er weiß es besser. Er hat uns in der Hand, er liebt uns und ich denke, dass wir mit Zuversicht nach vorne schauen dürfen. Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der Jesus Christus für uns gegeben hat, der uns losgekauft hat von unserer Verfehlung, der das Ziel geändert hat von ewiger Ferne. Ich nehme jetzt mal nicht den Begriff Hölle, zu ewiger Nähe bei Gott. Das hat er getan, weil er uns liebt. Und dann können wir doch davon ausgehen, dass er auch für alles andere, was uns betrifft, sorgt und einen guten Plan hat. Und ich glaube, dass wir ihn damit ehren, wenn wir ihm das zutrauen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, dir geht es gut, uns geht es insgesamt gut, dann kann man so reden. Aber wenn der Wind pfeift, wenn der Sturm von vorne kommt, dann sieht vieles anders aus. Aber gerade in solchen Situationen zeigt es sich doch, ob wir einen starken Gott haben oder nicht. Ich möchte nochmal zu unserer Eingangsfrage zurückkommen. Und zwar ging es da ja um die Folgen. Und ich habe ja schon gesagt, es geht um mehr als nur die paar Jahre hier auf der Erde. Die Menschen damals haben das Wichtigste verpasst. Und wir stehen auch vor einem großen Ereignis. Und wir stehen auch in der Gefahr, zu verpassen, was Gott für uns vorgesehen hat. Aber es geht auch nicht nur um uns, die wir Jesus kennengelernt haben. Ich muss das wohl nicht extra sagen, aber jeder, wir haben ja hier eben von Freude gesprochen anhand eines uralten Bildes. Aber jeder hat auch so einen Vorgeschmack auf das, was Gott für uns bereit hat, schon erlebt. Und zwar, als wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben. In der Regel läuft es dann so, dass wir das spüren, dass er uns die Schuld vergeben hat. Das kann man nicht erklären. Ich habe es so erlebt, dass als wenn so ein Rucksack von mir wegfällt. Und die Folge war eine übernatürliche Freude, die ungefähr 14 Tage anhielt. Das ist bei dem einen stärker ausgeprägt, bei dem anderen weniger stark. Aber jeder darf sich freuen und ich glaube, jeder hat in dem Moment, wo er erkannt hat, ich habe eine ewige Zukunft bei Jesus. Da hat jeder diese Freude erfahren. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier schon wissen, wo wir in Ewigkeit sein werden. Das solltest du wissen. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir das fest glauben dürfen, dass wir das fest annehmen dürfen. Und was Gott sagt, was in der Bibel für uns zugesagt ist, das ist unumstößlich. Das tritt ein. Und wer das noch nicht von sich sagen kann, wer noch sagen muss, alles schön, ich hätte das so gerne, aber ich weiß wirklich noch nicht, wo ich einmal sein werde. der sollte die Zeit nicht verstreichen lassen. In der Bibel steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Man kann in so einem Moment, wo man im Inneren angesprochen wird, kann man auch dicht machen. Ich hatte das gemacht. Und dann war jahrelang Funkstille. Aber Gott ist gnädig und barmherzig. Er hat mir eine Chance gegeben. Und er gibt diese Chance, ich sagte schon, solange unser Herz schlägt, jedem Menschen auf dieser Erde. Aber es ist schade um jeden Tag, den wir hier verbringen, wo wir diese Gewissheit nicht haben, dass wir eine ewige Zukunft bei Gott haben. Das wünsche ich einem jeden. Und der das hat, der hat, glaube ich, Grund genug, Gott dafür zu danken. Zugegeben, wir tun das viel zu wenig. Das ist so, als wenn ein Schatz auf unserem Grundstück vergraben wäre, wir wüssten davon und tun so, als wenn wir ihn nicht hätten. Ja? Okay, wir werden ja gleich das Abendmahl haben. Und ich glaube, auch das soll uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Da geht es nicht nur um die Dinge des Alltags, sondern da geht es um das Größte, was man sich vorstellen kann, dass Jesus uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Und da blicke ich noch einmal ganz schnell zurück. Nochmal, da haben wir es. Da steht, denen, ich sage es mit meinen Worten, die ihn annahmen, die also ihr Herz Jesus schenken, denen gab Gott das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und an einer anderen Stelle steht, wenn wir das getan haben, dann sind wir Kinder Gottes und wir wissen noch nicht, wie toll das sein wird, wenn wir bei Gott sind. Ich sage es mit meinen Worten. Also das Beispiel von den Kälbern ist ein ganz schwaches Beispiel. Die Bibel zeigt uns immer wieder auf, wie viele Gründe wir haben, uns über das zu freuen, was Jesus für uns getan hat. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen Gottes Segen.